Hallo und herzlich willkommen zu Volume 192 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Während die Bundesliga auf die letzte Runde im Grunddurchgang zusteuert und noch die Frage zu klären ist, wer in welcher Tabellenhälfte weiterspielt, darf sich der SK Sturm zumindest diesbezüglich schon sicher sein, als einziges Team neben den Bullen auch ein achtes Mal der Meistergruppe anzugehören. Gleichzeitig durchleben die Schwarzen, wir haben es mittlerweile alle mitbekommen, einen Umbruch. Dass es spielerisch, egal ob mit oder ohne Ball, noch zu Problemen kommt, hat man am vergangenen Wochenende gesehen. Sturm war 60 Minuten lang gegen, ja eigentlich Angstgegner Wolfsberg, auf dem besten Weg mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Ein Ausschluss und zwei Otter-Elfmeter später hieß es glücklicherweise am Ende immerhin noch 2:2. Einer, der im Lavantal nicht mitwirken konnte, aber hoffentlich sehr bald wieder mit von der Partie ist, ist heute unser Gast. Einer größeren Vorstellung seiner Person bedarf es eigentlich nicht, denn obwohl er seit Jänner neu im Sturmkader ist, hat er schon weit über 150 Spiele für Schwarz-Weiß absolviert. Von 2020 bis 2025 hat er die großartige und sehr erfolgreiche Entwicklung beim SK Sturm miterlebt und mitgeprägt. Zwei Cupsiege und zwei Meistertitel stehen auf seiner Habenseite, wenngleich er im Frühjahr 25 nicht mehr am Feld in Graz mitgewirkt hat. Jetzt ist er aber wieder da, eine Leihe macht es möglich. Eigentlich steht er beim 1. FC Köln unter Vertrag, aber wir freuen uns sehr, dass er nicht nur beim SK Sturm jetzt wieder die Außenbahn beackert, sondern endlich auch einmal bei Black FM zu Gast ist. Herzlich willkommen, Yusuf Gazibekovic. Hallo Gazi.
Dankeschön. Hi.
Und das Team von Black FM heute in einem Duo. Ich begrüße unseren Formationsnerd, Taktikfachmann und Experten für eh alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Wunderschönen guten Abend.
Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Andreas Terler und wir starten direkt rein in Volume 192 von
Black FM.
Ja, derzeit hält der Frühling Einzug bei uns im Land und das erhält und erheitert allerorts die Gemüter, was sehr schön ist. Was uns äußerst freut, und zwar bei jeder Wetterlage, ist, dass viele von euch unsere Arbeit so sehr schätzen, dass sie dafür auch den einen oder anderen Euro überweisen. Das zeigt uns, dass wir Dinge richtig machen und dass euch unser Angebot rund um die Schwarzen etwas wert ist. Wir werden uns jedenfalls weiterhin sehr bemühen, bestmöglich für euch die Dinge zu beleuchten, zu hinterfragen, zu analysieren und zu diskutieren. Wer uns künftig dafür auch einmal unterstützen möchte, findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Und natürlich freuen wir uns wie immer auch über Likes, Follows und Abos auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder ähnliches geben kannst. Vielen, vielen Dank für deinen und euren Support. Die Shoutouts dürfen, Frank, auch in dieser Episode nicht fehlen. Wir haben sportlich ein negatives und ein positives anzubieten. Magst du einmal mit dem weniger guten beginnen?
Mache ich ungern, aber es hilft ja nichts. Unser negatives Shoutout ist leider der misslungene Start, der Fail-Start der Zweier in Kapfenberg. Es war ein Spiel, wie es unsere Zweier leider in dieser Saison des Öfteren, ich möchte sagen, fabriziert. Man bringt sich am Ende um eigentlich eine gute und verdiente Leistung und schafft es nicht, wir haben noch kein Phrasenschwein am Tisch, sich zu belohnen.
Wuchtschwein
hast du. Ja, genau, Wuchtschwein hast du bei uns. Sich zu belohnen, das ist wahnsinnig schade. Mittlerweile ist es schon fast ärgerlich, weil es ja schon, es zieht sich ja durch die Saison durch. Das ist ja nahezu unglaublich, wie oft man es schafft, hinten raus leider Punkte, die man schon hätte, zu vergeigen. Das ist in dem Fall leider gegen die KSV wieder passiert. Und ist sehr, sehr schade, weil, glaube ich, gerade ein positiver Auftakt für die Rückrunde extrem geholfen hätte.
Ja, 1:2 am Ende. Kleines positives Shoutout, da ganz gutes Torhüterdebüt von Nils Donat, habe ich gesehen, zumindest in der ersten Hälfte. Aber leider keine Punkte. Positives Shoutout gibt es trotzdem aus der Akademie zu berichten, weil gegen den WAC hat es 3 Siege gegeben, also 9 Punkte. Ein 5:1 der U15, ein 3:0 der U16 und ein 3:0 der U18. Und die U18 ist überhaupt sehr gut unterwegs, weil die ist sogar Tabellenführer jetzt.
Ja, Spitzenreiter.
Spitzenreiter in der AK U18-Liga. Wer weiß, vielleicht bietet sich da ja der eine oder andere mal an, auch schon weiter oben mit zu tun.
Ja, grundsätzlich ist ja das, glaube ich, auch der Ausbildungsplan des Vereins, dass man durch diese U-Mannschaften durchgeigt, um oben dann irgendwann, also oben, halb oben, um in der Zweier anzukommen. bisschen, muss man sagen, ist diese Leitung in den letzten Monaten, wirkt sie ein bisschen verstopft, sagen wir so. Irgendwie kommt da nicht so viel oben an, wo man sich fast wundert, weil die U18 echt beachtlich spielt. Aber ja, das werden wir in einer anderen Sendung.
Genau, das ist ein Thema für eine andere Sendung.
Besprechen.
Und bevor wir jetzt richtig loslegen, haben wir noch ein wahnsinnig erfreuliches Shoutout, Frank.
Ja, wunderbar. Ich habe die Hände schon oben.
Ja, zu Recht.
Wir haben jetzt, also wir haben gar nichts geschafft. Ihr da draußen habt es wieder geschafft und wir sind euch zu gigantischem Dank verpflichtet. Das E-Mail von Ö3 ist wieder angekommen. Wir fahren wieder auf den Königlberg.
Juhu.
Ja, und dürfen beim Ö3 Podcast Award wieder zittern, um zu schauen, ob wir es wieder schaffen, irgendeinen Rang dort zu erreichen. Kleiner Reminder, letztes Jahr war es Platz 19 von 20, aber immerhin. Wir waren überhaupt der einzige Sportpodcast, der sie unter die Top 20 in Österreich geschafft hat. Und wir waren Top 20 von 5000 eingereichten Podcasts. Also das ist ja schon mal nicht so schlecht. Heuer war das Einreicherfeld noch wesentlich größer als im letzten Jahr. Und wir sind zumindest wieder auf den Königlberg eingeladen. Wir wissen nicht, was wir werden wollen. Ja. Unser Ziel ist ja Platz 9.
Genau.
Weil dann wären wir letztes Jahr 19. gewesen und heuer 9. 19.09. Es täte so schön passen.
Das wäre gut.
Würden wir 9., würden wir es auch aufgeben und an diesem Wettbewerb dann nicht mehr teilnehmen. So kleine Info an die Jury. ja, egal, wie auch immer. Wir freuen uns und vielen, vielen herzlichen Dank für euch da draußen, die ihr uns anscheinend wieder tagtäglich nominiert habt. Sonst dürften wir da nicht hinfahren.
Ja, mega. Vielen, vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Aber jetzt legen wir so richtig los. Gazi, wir müssen mit einer klassischen Sportreporterfrage beginnen, auch wenn wir die sonst gerne meiden. Aber es interessiert natürlich alle. Wie geht's und was macht der Oberschenkel?
Ja, persönlich geht's mir gut. Sportlich, ja, habe ich ein bisschen zurückgeworfen in den letzten 2 Wochen. Habe aber jetzt am Montag beim Spielersatz alles mitgemacht. Und ja, bin optimistisch, dass das dann am Wochenende hoffentlich wieder funktioniert.
Glaubst du, es hat ein bisschen mit der fehlenden Spielpraxis bei dir davor zu tun oder kann man das nicht so genau sagen, warum die Verletzung jetzt passiert ist?
Boah, ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe schon vor der Verletzung 3 Spiele oder 2 Spiele gemacht. Da habe ich auch nichts gespürt, war topfit und ja, vielleicht, oder wie soll ich sagen, was einfach von meinerseits eine schlechte Vorbereitung oder einfach ein bisschen unglücklich. Aber ja, da mache ich mir selbst jetzt keinen Vorwurf oder bei den anderen. Es passiert. Ich glaube, das ist sehr selten bei mir, dass ich mal verletzt bin oder verletzt war die letzten Wochen.
Hoffentlich bleibt so.
Ja, hoffentlich bleibt so. Aber
Audiokommentar, das war die Tischplatte, die wir gerade gehört haben.
Es ist jetzt nichts Grobes gewesen, deswegen.
Okay. Ja. Aber Wochenende vielleicht.
Hoffentlich geht sich das aus.
Hoffentlich. Dazu kommt ja auch noch eine andere Sache bei dir. Wir befinden uns ja mitten im Ramadan und du bist bei Sturm einer der Spieler, für die das bedeutet, Essen und Trinken nur an bestimmten Tageszeiten, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Jetzt ist bei dir die Besonderheit, du bist Profisportler. Ernährung ist da ein Riesenthema, wissen wir, Frank, nicht erst seit der Rinker Stock bei uns zu Gast war. Wie gehst du jetzt gerade damit um, beziehungsweise wie musst du dich da umstellen?
Ich muss sagen, dass es dieses Jahr jetzt nicht so schwer ist, weil ja die Sonne schon ziemlich früh untergeht und dass man da auch ziemlich schnell wieder zu Gabel und Messer greifen kann. ich kenne es ja. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige in der Mannschaft. Das machen 4, 5 Spieler. Deswegen macht es das vielleicht auch einfacher dann, wenn man so gemeinsam drin ist. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, mich stört jetzt nicht beim Training allgemein. Ich bin jetzt allgemein auch nicht der Typ, der in der Früh frühstückt vorm Training oder allgemein irgendwas zu sich nimmt. Deswegen komme ich da ziemlich gut durch. Und
An Spieltagen auch, also wenn die Belastung
so ist. Es ist, wie schon gesagt, ist jetzt nicht das erste Mal, sind jetzt schon einige Jahre, wo man das kennt einfach. Und ich glaube, das kriegen wir alle ziemlich gut hin. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht die Doppelbelastung, was dann nochmal schwieriger machen wird. Wir haben jede Woche, glaube ich, 7 Tage, wo wir dann genug Zeit haben, uns vorzubereiten. Deswegen ist das gut so.
Jetzt kennst du Sturm ja sehr gut und Sturm und seine Fans kennen dich auch, aber wenn wir trotzdem in deinen Werdegang schauen, dann spielt natürlich die Ausbildung in Salzburg eine große Rolle. Was hat jetzt die Red Bull-Schule für deinen Weg dir als Fußballer mitgegeben?
Die Red Bull-Schule?
Ja.
Sehr, sehr, sehr viel, muss ich sagen. Das Red Bull-Thema ist ja ein bisschen schwer für viele, aber ich bin sehr dankbar. Weil ich glaube, dort habe ich meine ersten Schritte richtig gemacht, wurde ausgebildet dort, habe mich dann auch schwer verletzt, damals in einer richtig guten Zeit eigentlich von mir persönlich. Die haben trotzdem mich nicht fahren lassen, mir immer weiter geholfen, mir die Möglichkeit geboten, einfach trotzdem Profifußball zu spielen und mich zu entwickeln. Und das war auch eine sehr wichtige Phase dann für mich damals, wo ich mich verletzt habe, wo ich auch nochmal sehr viel dazugelernt habe, körperlich sehr, sehr viel dazugewonnen habe. Und dann mit meinem Schritt nach Graz, der mir ermöglicht wurde, dann da richtig Fuß zu fassen und Profi zu werden. Und was danach geschehen ist, war halt, da kann man zurückschauen, war halt alles eigentlich top oder ging nicht besser. Und was die Salzburgs angeht, bin ich wirklich sehr dankbar und schaue gern darauf zurück.
Jetzt ist ja dein aktueller Trainer Fabio Ingoric auch ein Wegbegleiter von dir gewesen damals. Aber nicht nur er, es hat ja andere prominente Trainer damals im Salzburger Nachwuchs auch gegeben. Struber, den du dann später noch einmal begegnet bist sozusagen. Marco Rose, gibt es jemanden, der dir da besonders viel geholfen hat in deiner persönlichen Entwicklung?
Boah, ich muss schon wenn ich einen rausnehmen kann, dann ist das schon Struber, weil ich kann mich erinnern, damals in der U15, ich war eher kleinerer Junge, muss ich sagen, ziemlich dünn, habe nicht so viel gespielt, aber er hat mir damals einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde, nämlich auch, wo ich zu Köln gewechselt bin, gesagt, dass ich am Ende der Star bin, der aus der Mannschaft rauskommt. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, sind aus der Mannschaft, glaube ich, 3 Spieler Profi geworden. Von so vielen. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, weil er immer, das hat man auch gesehen, wo ich zu Köln gewechselt bin, er hat mich zu Köln geholt, immer hinter mir stand, an mich geglaubt hat. Und ich glaube, dass er so der Trainer ist, der mir am meisten geholfen hat und gezeigt hat.
Der Schritt nach Graz trotzdem dann im Sommer 2020 war ein bisschen einer ins Ungewisse, weil so wie Sturm damals aufgestellt war, hat man nicht wirklich gewusst, wie es dort weitergeht. Und Red Bull war ja damals natürlich das gelobte Land und als Akademiespieler ist es wahrscheinlich in erster Linie dir wichtig gewesen, eigentlich den Sprung bis ganz rauf zu den Profis zu schaffen. Warum ist dann letztlich nichts geworden oder bei wem können wir uns in Salzburg eigentlich bedanken, der gesagt hat, aus dem Kasibegovic wird bei uns in Salzburg nichts?
Schwer zu sagen jetzt. Boah, ich war ja direkt nach meiner Verletzung, bin ich ja rausgekommen dann.
Was war das für eine Verletzung eigentlich
damals? Kreuzband.
Kreuzband, also das Schlimmstmögliche quasi.
Genau, 2018, 2019, sowas. Da war damals Bo Svensson, glaube ich, mein Trainer bei Liefering, der mir nach ein paar Monaten, wo ich dann zurück war, gesagt hat, Gazi, du bist bereit, um erste Liga zu spielen. Seit dem Moment, glaube ich, war dann auch klar, dass ich den Schritt machen will, wenn es nicht bei Salzburg ist. Dann woanders und da ist halt das aufgekommen mit Sturm. Ich glaube, damals Sturm war nicht das beste Pflaster, um hinzuwechseln. Ich glaube, da war die Phase, wo man von 10 Meisterschaftsspielen 9 verloren hat in der Meistergruppe und war natürlich ungewiss. Was ich damals auch gesagt habe mal beim Interview ist, du kommst halt von Red Bull Salzburg, wo alles top ist, wo du schon in der U10 gefühlt die besten Bedingungen hast, die es gibt, besser als vielleicht hier bei den Profis damals, habe ich, was viele lustig gefunden haben, gesagt, dass du bei Sturm vielleicht nur ein Jacuzzi hast statt 2. war ein bisschen lustig damals, aber ich bin ein Typ, der macht sich da jetzt nicht viel draus, ob ich da jetzt den Luxus habe oder sonst was, sondern ich habe das damals als Chance gesehen, habe die dann auch, glaube ich, gut genützt. War auch nicht ein einfacher Start, muss man auch sagen, hier. Nach einiger Zeit habe ich mich dann in den Vordergrund gespielt und gezeigt, was ich kann.
Und spätestens, glaube ich, dann auch ein bisschen von einer Verletzung profitiert, oder? Sandro Ingolic hat sich damals schwer verletzt.
Genau,
kann man erinnern, gegen die Austria war ganz, ganz schieres Foul. Davor hat er sporadisch deine Einsatzzeiten bekommen, aber mit dann eigentlich so richtig einen Platz nicht mehr hergegeben.
Ja, natürlich, Sandro war mein direkter Konkurrent in der Zeit, war aber trotzdem, wir hatten nie jetzt ein schlechtes Verhältnis, wir waren eigentlich umgekehrt ziemlich gut immer miteinander, haben ziemlich gut neben dem Platz miteinander harmoniert, auch ein sehr guter Mensch, Sandro gewesen damals, dann natürlich das ist Fußball, dann passiert halt sowas, was man keinem wünscht, nicht mal seinem schlimmsten Feind, glaube ich. Weil ich habe die Verletzung selbst gehabt, in dem Moment habe ich wirklich sehr gefühlt mit ihm, weil dich das schon sehr zurückschmeißt. War dann halt meine Chance, die ich dann nutzen musste, weil es war halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch kein anderer da, der da spielen kann. Und ich habe dann eine richtig erfolgreiche Zeit gehabt von dem Zeitpunkt an.
Ja. Frank, 2020 war ja eigentlich so der letzte ganz große Sturmumbruch, wenn man so will. Also da hat sich doch auch einiges getan. als da so ein Außenverteidiger namens Jusuf Gazibegovic nach Graz gekommen ist, was waren so deine Erinnerungen an den Gazi, wie er bei Sturm angefangen hat?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Namen gelesen und gedacht, wer ist jetzt das? Dann habe ich recherchiert und mir draufgekommen, aha, verstehe. Dann schaut man, ob man Videomaterial kriegt mit unseren Möglichkeiten. Das war ein bisschen begrenzt, ein bisschen was hat man aber gesehen. Und was man schon gesehen hat, war, da kommt jetzt jemand, der schon mit einer unglaublichen Energie auf den Platz geht. Das hat man davor schon gesehen, das war zu sehen. Das war jetzt selbst in diesen Videos, die natürlich alle so Salzburg-DNA hatten, hat man gesehen, da ist schon einer, der da vielleicht noch eine 15% mehr drauflegt. Das weiß ich grundsätzlich gut gefunden, und wie dann die Einsatzzeiten gekommen sind, ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, in den ersten Spielen haben wir manchmal ein bisschen, das Positionsspiel hat uns ein bisschen Schweiß auf die Stirn getrieben manchmal, aber was uns natürlich von Beginn an wahnsinnig taugt hat, war dieser unbändige Wille, und insofern war das von Anfang an ein Spieler, der im ganzen Stadion und sportlich, aber natürlich auch in der Kurve gut angekommen ist, weil wenn auch mal was schief geht und du siehst, das ist einer, der aber in jeder Situation das Herz am Platz lässt, dann ist es auch, wenn was schief geht, nicht so schlimm. Und das hat man ganz, ganz schnell gemerkt, wie schnell sich dieser junge Außenverteidiger da auch ein Standing erarbeitet hat. Und das war schon beeindruckend, wie schnell das auch gegangen ist.
Wie schnell hast du das gemerkt, dass du dir da ein Standing erarbeitest in Graz?
War das ein bisschen schwer. Ich glaube, ich war da selbst noch ziemlich jung. Ich kannte das ja nicht, vor Fans zu spielen und sonst was. Das Thema habe ich ja gerade angesprochen. Das ist ja komplett was anderes. Ich habe das damals so ein bisschen verbunden mit dem Nationalteam, weil wenn ich fürs Nationalteam gespielt habe, war das so eine Herzensangelegenheit, dass du überhaupt das Privileg hast, für das Nationalteam zu spielen, ist was ja, riesengroßes für einen Fußballer. Und ich habe so ein bisschen die Verbindung da so gesehen, weil den Verein, die Grazer sehen ja Sturm Graz als alles für die. Und so war ich das ja auch, wenn du fürs Land spielst, ist ja das Land alles, zum Beispiel zumindest bei uns in Bosnien. Und da habe ich einfach gesehen, wie sehr die Stadt eigentlich lebt für die Fans. Und ich habe ja erst mitbekommen, wo ich herkommen bin, da war noch Corona, glaube ich, ein bisschen. Aber dann auch später, wenn du dir anschaust von den Zuschauerzahlen, da wo ich gekommen bin und jetzt, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und wie viel so der Fußball bewegen kann auch, wie viel Liebe du den Leuten schenken kannst durch das Ganze, habe ich dann auch nach der Zeit gemerkt, dass, wenn es mal nicht so gut läuft, was ich auch jetzt sehr oft erwähnt habe in den vielen Interviews, wo wir vielleicht nicht so gut gespielt haben, dass du, egal wie es gerade läuft, egal ob du gerade schlecht spielst, fußballerisch 10 Fehlpässe spielst, das leere Tor nicht triffst oder sonst was, dass die Fans immer merken müssen, dass du mit Herz dabei bist und trotzdem alles gibst und dass du dann trotzdem was zurückkriegst. Und das heißt, dass du Pfiffe oder Hass, sage ich jetzt hart, zurückkriegst, sondern die Leute dir trotzdem Liebe geben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur hier, sondern allgemein im Fußball. Mhm. Und ich habe das, glaube ich, ganz früh verstanden und dann natürlich auch sehr früh gefühlt auch hier, weil das hier schon sehr groß ist.
Aber woher nimmst du die Mentalität, egal mit wem man über dich spricht? Überall ist es, du bist ein wichtiger Kabinenspieler, es ist eine Mischung aus Disziplin, aber auch Verantwortung, aber auch gepaart mit nötiger Lockerheit und Humor, glaube ich, wenn man sich die einen oder anderen Kabinenvideos so in Erinnerung ruft. Inwiefern hast du dir das angeeignet oder war das sowieso von Kindheit an, warst du so?
Ich bin schon immer so gewesen, muss ich sagen. Schon damals, wie ich schon erwähnt habe, mit Struber damals, ich habe nicht so viel gespielt. Ich bin immer ein Typ, der sich durchgekämpft hat, auch in der Akademie, wo es vielleicht mal zur Debatte stand, ob es weitergeht oder nicht, habe ich mich immer wieder durchgekämpft. Auch damals bei Sturm, wo ich Zweiter war, auch wieder durchgekämpft, auch wenn es natürlich dann mit ein bisschen Glück verbunden ist, aber du musst auch trotzdem dann zeigen, dass du es kannst. Immer und immer wieder, und ich glaube, dass mich die Rückschläge immer stärker gemacht haben. Und ich habe nie einfach meine Art verloren, das locker sein, das Spaß machen. Und ich habe auch mit Gesprächen jetzt, ob es mit dem Trainer ist, mit Fabio oder mit Parensen, immer auch erwähnt, ich bin jetzt nicht der klassische Führungsspieler. Ich bin neben dem Platz schon einer, der sehr viel Spaß macht und sonst was. Aber wenn es auf den Platz kommt, würde ich schon sagen, dass ich ein Typ bin, wo man sieht, der vorangehen will, der sich reinhaut. Und das zeichnet mich einfach aus, einfach dieses... wie soll ich sagen, das Abwägen einfach von, ja, wie mache ich jetzt da Spaß und am Platz gebe ich dann Vollgas. Und ja, das schaffen vielleicht viele nicht. Ich habe es bis jetzt gut hinbekommen. Aber ja, ich bin, glaube ich, mit dem geboren, einfach mit dem unbedingten Willen, mich durchzusetzen.
Das hat ja euch generell in dieser Zeit, in den letzten 5 Jahren, sage ich mal, ein bisschen ausgezeichnet auch. Ab wann, und wenn man so zurückschaut, mit Beginn 2020 ist ja dann doch etwas begonnen zu wachsen, und man hat auch an den Resultaten gesehen, dass man Red Bull immer näher kommt. Hat es irgendeine Phase gegeben, wo dir dann klar geworden ist, okay, wie können die tatsächlich vom Thron stoßen?
Ich muss sagen, mit Christian Ilzer war ein Trainer da, der einfach einen ganz klaren Plan hatte, der einfach Eier hatte, der dem scheißegal war, was die Leute reden, sagen, hat man jetzt in Deutschland auch wieder gesehen. Die Leute lachen, wenn er eine Aussage macht, und nächstes Jahr macht das möglich. Und das war von Anfang an, wo ich bei Sturm war, ich bin da hingekommen, habe ich mir selbst gedacht, was reden die hier so von Meisterschaft und sonst was, weil für mich war Salzburg ganz klar die Nummer 1 und da kommt keiner ran. Und nach dem ersten Jahr hat man schon gesehen, okay, da ist nicht nur leeres Gerede, sondern da die Leute machen auch. Und das von Jahr zu Jahr einfach mehr geworden, und das war ja der klare Plan, dass in 5 Jahren spätestens die vom Thron gestoßen werden. Es ist uns dann früher gelungen, und das war einfach eine unglaublich lehrreiche Zeit, und da habe ich gesehen, dass im Fußball nicht immer darauf ankommt, wer die meiste Kohle hat oder wer, ja, wenn verpflichten kann oder sonst was, sondern sehr viel auf Herz ankommt und um Wille, harte Arbeit, und das hat uns ausgezeichnet. Ich glaube, dass wir da durchmarschiert sind, uns war egal, wer da vor uns steht. Und wenn es mal Rückschläge gegeben hat, wie wenn ich jetzt Feyenoord sage oder sonst was, wo wir weggefegt werden aus dem Stadion und sich jeder denkt, was ist das für eine Mannschaft, stehen wir 3 Tage später da und dann schlagen wir den nächsten Gegner in der Liga und als wäre nichts passiert. Und das hat uns einfach ausgezeichnet, diese harte Arbeit, dieses Angst vor keinem haben. Und ja, ich glaube, der Erfolg spricht für sich dann.
Gibt es da dann einen Moment, den du rauspicken möchtest, der für dich das alles zusammenfasst? Ein Spiel, ein Moment? Oder war es dann eh tatsächlich dieser erste Meistertitel, den man dann...
Ich glaube, das ist einfach das beste Beispiel. Wir hätten ja eine Woche vorher schon Meister werden können gegen LASK. Und dann ja, spielst du da gegen Klagenfurt, gegen einen Gegner, natürlich mit Respekt jetzt, wo du eigentlich in 5 Jahren, da brennt nichts an gegen dir. Und kommst da hin, auf einmal spielen die wie Barcelona gefühlt und irgendwie geht nichts zusammen. Aber wir dann trotzdem einfach diesen kühlen Kopf bewahren, wo Gregi dann über die Saison, glaube ich, war ein Standard unser Ding einfach. Da konnte uns keiner irgendwie ja, in die Quere kommen, überhaupt allgemein nahe kommen, wie wir das gemacht haben. Super Schützen, super Spieler drin, die Sachen verwertet haben. Ich stehe da ganz hinten, sehe, wie Gregi sich hochschraubt und das Ding reinmacht. Und in dem Moment spürst du einfach so dieses, boah, jetzt endlich haben wir es geschafft. 5 Minuten köpfen die dann später an die Stange noch, dann im Konter machen wir das Tor. Und wenn du da so die Bilder jetzt im Kopf hast, wenn du so auf die Tribünen schaust, die Leute, was das ausgelöst hat in der Stadt auch, allgemein in Österreich, würde ich sagen, oder auch allgemein, wer sich mit Fußball beschäftigt, dieser Boom in Österreich, den es gemacht hat vor 2 Jahren, der hat einfach wieder bewiesen, dass der Fußball einfach unglaubliche Geschichten manchmal schreibt.
Definitiv. Jetzt ist das ein großes Ziel gewesen, das, wo du gerade gesagt hast, Christian Ilzer schon sehr früh ausgerufen hat, auch wenn es ihm damals noch nicht wirklich glauben habt können. Aber wenn man große Ziele erreicht, stellt sich dann immer die Frage auch, wie geht's weiter? Chris Ilzer hat uns gegenüber mal in einem Interview gesagt, rund um seinen Abgang dann nach Hoffenheim, wie schwierig es war im Sommer 2024 dann, die Truppe irgendwie wieder neu zu fokussieren und auch auszurichten. Es ist ja dann nicht alles so leicht von der Hand gegangen. Auch die Ergebnisse waren teilweise nicht so gut, aber spielerisch hat man irgendwie gemerkt, okay, der Erfolg macht natürlich auch was mit einem. Wie hast du das damals in Erinnerung?
Boah, ist natürlich nicht einfach. Ich glaube, wenn du das erreichst, was für viele für unmöglich war in Österreich, den Meistertitel zu holen, da denken sich ja dann viele, boah, was kommt jetzt als nächstes? Und als nächstes war das die Champions League dann. Mhm. Ja, war dann einfach die Champions League, wo sich dann eben die Frage stellt, was jetzt müssen wir die Champions League gewinnen, sodass was Krasseres kommt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das dann hinbekommen haben, nach natürlich einem schweren Start auch, kann ich mich erinnern, die Spieler einfach wieder hungrig zu machen. Und das war einfach eine große Stärke auch von Chris. Der hat nicht zugelassen, dass man mal ein, zwei Tage locker macht, sondern der war immer irgendwie, wollte die Spieler immer triggern und das hat er auch immer hinbekommen. Ich weiß selbst nicht wie, aber irgendwie war immer jeder hungrig, immer dieses im Training, wenn man bei uns zugesehen hat im Training, da war unglaubliches Feuer immer dabei, auch wenn mal Streit kann man nicht sagen. Ich glaube, wenn du von außen zuschauen würdest, würdest du denken, boah, die verstehen sich ja gar nichts, aber das ist einfach dieser Wille im Training auch, den hat er uns vermittelt, dass man im Training, wenn man den Willen im Training hat, dann kannst du den im Spiel auch nicht richtig haben. Und bei uns hat es richtig gebrannt am Platz. Jeder wollte gewinnen, egal ob es jetzt eine kleine Spielform war, eine große. Und so haben wir es auch wieder hinbekommen dann. Sind dann trotzdem in Kritik rein, kann mich erinnern, damals, dass wir schlecht spielen, aber
die Ergebnisse waren dann okay.
Irgendwie. Die Ergebnisse waren gut, wir haben schlecht gespielt. Ich muss sagen, mir ist es scheißegal, ob ich schlecht spiele. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Und um das geht es im Fußball auch am Ende. Und wir haben am Ende wieder den Meistertitel geholt. Und das ist das, was zählt am Ende. Also.
Und einen weiteren Traum hast du dir auch noch erfüllen dürfen. Du hast ja schon gesagt, Champions League zu spielen. Wie groß war das für dich persönlich, auf dem Niveau zu spielen? Beziehungsweise was hast du alles auch mitnehmen können für dich persönlich in deiner Entwicklung, auf diesem wirklich allerhöchsten Clubniveau zu spielen?
Das war unglaublich. Ich glaube, dass das mit der größte Traum für mich war, neben dem Nationalteam jetzt in der Champions League zu spielen, die Hymne zu hören, dort aufzulaufen, das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man selbst erlebt haben, wenn man da auf dem Platz steht. Ist gefühlt ein anderer Sport, muss man sagen, weil du spielst in der Liga, der Fußball ist härter, nicht so schön. Dann kommst du in die Champions League, du hast perfekten Rasen, du hast einen Ball, es ist einfach alles anders. Es ist einfach, ich könnte schwärmen jetzt hier von dem, weil es einfach gefühlt eine andere Sportart ist. Und es war einfach so ein Traum, der in Erfüllung geht. Und was ziemlich lustig ist, ist damals gegen Dortmund spielen wir vor 80.000 Leuten, was das einfach definiert, Champions League. Du schaust dir das Stadion an, die Kulisse ist unglaublich. Du machst ein wirklich gutes Team als Mannschaft, verlierst dann ja unverdient. Die haben schon ihre Chancen, wir aber auch. Ich glaube, dass das 0-0 dann gerecht gewesen wäre. Verlieren halt durch einen Eigenfehler dann, aber ja, du dann drei Tage später nach Hartberg fährst und vor 2000 Leuten spielst.
Ist ein bisschen was anderes.
Es ist ein bisschen was anderes dann, aber ja, es war schon wirklich eine sehr geile, lehrreiche Zeit und da sind haben sich auch dann sehr viele Spieler empfohlen für größere Sachen. Hm. Also,
wir haben in unserer internen Black FM-Geschichtsschreibung übrigens das Spiel in Dortmund als unentschieden abgespeichert. Also wir wissen nichts von einer Niederlage.
Das ist gut.
Ja. Ja, du hast dich ja auch empfohlen, kann man eigentlich sagen, dann in diesem Herbst, wenn man so will. Ja. Hast ja Gott sei Dank auch noch einen der beiden Siege in der Champions League mitnehmen dürfen, den gegen Girona, den allerersten. Trotzdem ist es dann für dich Richtung Köln gegangen, in die damals noch zweite Bundesliga eben. Warum war für dich damals dann der Zeitpunkt der richtige zu gehen?
Boah, der Zeitpunkt war für mich der richtige, weil ich mich einfach bereit dafür gefühlt habe. Viele haben den Schritt auch nicht verstanden damals. Kann ich auch verstehen, weil es ja unüblich ist wahrscheinlich, dass ein Spieler aus der Champions League in die zweite deutsche Liga geht. Aber ich habe einfach mehr gesehen da. Ich habe gesehen, ein Trainer, der mich unbedingt will. Ein Trainer, der mir ein gutes Gefühl gegeben hat, den ich kenne. Eine Mannschaft, die ganz oben gestanden ist, die aufgestiegen ist auch am Ende. Und das war das klare Ziel. Und das ist alles aufgegangen. Klar war der Anfang ein bisschen schwer. Du kommst in eine neue Liga, dann verletze ich mich direkt, war ein bisschen schwer. Dann wird der Trainer wieder entlassen. Kommt ein neuer Trainer, bei dem ich sagen muss, auch für mich persönlich sehr gut gelaufen ist, der mich gleich spielen lassen hat nach der Verletzung, wo ich auch dann wieder in mein System gespielt habe, in der Viererkette, wo ich auch wieder gezeigt habe, okay, ich hab Qualität den Leuten gezeigt, ich kann hier spielen, weil es ist immer schwer als Fußballer. Ich glaube, da habe ich mir am meisten schwer getan. Ich habe Sachen gelesen, Medien, in Deutschland ist es nochmal viel größer und schwerer. Ja, Qualität, dies, das. Ich meine, Leute, wenn ihr 2 Monate zurückschaut, ich habe in der Champions League gespielt gegen Dortmund, gegen einen den zweitbesten Verein wahrscheinlich in Deutschland, dritten mit Leverkusen, sagen wir jetzt eigentlich nicht erwähnen. Aber ja, da habe ich Top-Leistungen gebracht und vielleicht sogar mich für mehr empfohlen. Aber dann sowas zu lesen, das macht natürlich was mit einem Spieler. Und ja, war ein bisschen schwer, aber dann eben, wo ich dann zurückgekommen bin, habe ich versucht, mein Ding zu machen und habe dann die Saison zum Glück erfolgreich dann beendet mit Köln noch.
Kurze Nachfrage dazu noch, wie gehst du dann generell damit um? Bist du dann jemand oder seitdem, der sich dann überhaupt versucht zu distanzieren von medialer Berichterstattung? Lässt du das überhaupt nicht mehr an dich ran oder geht es eigentlich eh nicht?
Eigentlich versuche ich es nicht an mich ranzulassen, aber es war in 5 Jahren das erste Mal, dass was Negatives auf mich zukommt. Ich habe hier, wenn es dumm klingt, soll jetzt auch nicht dumm klingen, aber nie irgendwie Kritik bekommen, so richtig, weil es hat immer alles gepasst. Wir waren erfolgreich, ich habe meine Leistung gebracht, es war immer alles top. Und dann, wenn du nach Deutschland kommst, ist medial einfach nochmal alles doppelt und dreifach so groß. Die schreiben gefühlt, wenn du 2 verschiedene Socken an hast auf dem Platz. So, ist wirklich so, das kann man sich so vorstellen. Und das war am Anfang einfach ein bisschen neu für mich, weil bei uns bei Sturm ja sind manchmal auch Medien vertreten, aber dort sind halt, wie ich schon gesagt habe, viel mehr Sachen, da wird auch viel mehr geachtet. Und da ist es manchmal auch nicht möglich, da wegzuschauen oder was zu lesen. Und ich habe mir schwer getan am Anfang, aber nach der Zeit habe ich mir dann gedacht, Gazi, schau einfach weg, da denk, das bringt mir sowieso nichts, ob ich das jetzt lese oder ob ich es nicht lese. Ich habe auch aufgehört, positive Sachen zu lesen, weil ich wusste, heute ist so, morgen ist so. Und ich glaube, dass das auch in meiner Entwicklung dann oder ja, für meine Erfahrung dann ein Schritt nach vorne war.
Wir müssen noch mal ein bisschen über die Köln-Aspekte sprechen. Du kanntest Gerhard Struber ja schon aus der Liefering-Zeit. Wie groß war seine Rolle im Rahmen deiner Entscheidung, nach Köln zu gehen?
Sehr groß, ich glaube, ich habe es gesagt. Er hat mir immer ein gutes Gefühl vermittelt, immer ja, an mich geglaubt, auch mir einen klaren Plan mit Köln gezeigt oder gegeben, einfach, dass sie unbedingt aufsteigen wollen. Und das war auch für mich der Grund, okay, ich will den Weg mitgehen, weil eben Köln auch ein sehr großer Verein ist, der auch sehr, sehr, sehr coole Fans hat, wie auch Sturm, auch sehr familiär ist. Und ich glaube, da waren einfach nur Pluspunkte, dass ich dort hingehe. Und ich bin ihm wirklich sehr dankbar, dass ich den Schritt gehen konnte dann auch.
Köln kam damals, wenn wir das richtig recherchiert haben, aus der Transfersperre und du warst der erste Neuzugang.
Genau, ja.
Wie hat sich das angefühlt? Hast du gemerkt, dass dieser Transfer für den Verein auch eine gewisse besondere Symbolik jetzt hat, wahrscheinlich?
Ich muss ehrlich sagen, viel hat es jetzt nicht mit mir gemacht. Wenn ich jetzt gesagt habe, boah, ich bin jetzt besonders oder sonst was. Okay. Es war jetzt für den Verein was wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, war es sehr groß, weil man eben diese Sperre hatte und das auch ja allgemein schwer war die letzten Jahre, weil man keine Spieler dazu holen konnte, Qualität dazu holen konnte, vielleicht sich in der Liga zu halten. Sicherlich, das hat man gespürt, aber dass das jetzt irgendwie mit mir was gemacht hat, würde ich jetzt lügen, wenn ich das jetzt sage, aber natürlich war ich froh für den Verein, dass man wieder was dazu holen konnte.
Und dann gleich was kurz. du hast in der zweiten Bundesliga sehr schnell Fuß gefasst, warst 10 Mal in der Startelf, wenn ich das richtig nachrecherchiert habe. Wenn du den deutschen Zweitliga-Fußball im Vergleich zur damaligen österreichischen Bundesliga siehst, wie würdest du das beschreiben?
Damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich gewechselt bin, war für mich der österreichische Fußball jetzt vom Spielstil her schon besser, weil schon ein bisschen mehr Fußball gespielt wurde hier, auch wenn hier nicht sehr viel Fußball gespielt wird, muss man sagen. Aber in Deutschland war das viel körperbetonter, viel mehr lange Bälle, Kampf, wirklich physisch starke Spieler und weniger Fußball eben. Und hier war es auch so, nur war noch mal ein bisschen mehr mit Ball. Es war natürlich ähnlich, es ist nicht ein großer Unterschied. Aber zu der Zeit, in der ich hier weggegangen bin, war das schon, muss man sagen, etwas besser.
Ich hoffe, das ist richtig. Im März kam dann das Foul damals gegen Darmstadt mit der Verletzung. Wie hast du das in dieser Zeit dann auch für dich verarbeitet? Weil man muss ja sagen, ein Teil der Aufstiegssaison ist ja dann an dir vorübergegangen.
Es war schwer, weil ich eben, das war das erste Mal, nach meinem Kreuzbandriss meine erste längere Verletzung wieder mit 7 Wochen. Viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Sehr viel Zeit in der Reha verbracht, mit dem Reha-Trainer. Sehr hart gearbeitet auch. Aber ich wollte unbedingt zurückkommen und mein Ziel war es, unbedingt noch ein Spiel zu spielen, weil ich wollte, ich mag es nicht, das Gefühl zu haben, okay, wir sind jetzt aufgestiegen und ich habe nichts dafür getan, mäßig. So. Mhm. Und ich habe mir unbedingt als Ziel genommen, ich will mindestens das letzte Spiel spielen. Mhm. Und dann kam eben der Trainerwechsel. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt könnte es schwer werden, jetzt kommt ein neuer Trainer. Strube hat mich geholt, wie setzt er auf mich? Und ich glaube, ich war dann 2-3 Tage im Mannschaftstraining und war natürlich nicht eingeplant, dass ich jetzt spiele am Wochenende, weil ich komme direkt aus einer Verletzung. Und da war Friedhelm Funkel dann da, muss sagen, auch ein in erster Linie sehr guter Mensch gewesen, Trainer sowieso, ich glaube, das spricht für sich, wenn man sich seine Folge ansieht, der zu mir gekommen ist da und mir gesagt hat, Kasi, ich brauche dich am Wochenende, ich brauche deine Erfahrung und mir nach so einer kurzen Zeit, weil ich war unsicher natürlich, bin gerade aus einer Verletzung gekommen, mir so ein gutes Gefühl gegeben hat, und das ist, glaube ich, auch seine Stärke, dass er den Spielern wirklich was vermittelt, aber das nicht einfach so sagt, sondern auch so meint. Und ich hatte direkt ein richtig gutes Gefühl, bin nach Nürnberg gefahren, habe direkt Stamm gespielt in der Viererkette, habe 60 Minuten ausgehalten, danach war der Tank leer, weil ich eben so lang weg war. Und dann die Woche drauf im entscheidenden Spiel gegen Kaiserslautern. Ich glaube, ziemlich ident wie hier bei Sturm, wo wir das Spiel gegen Klagenfurt hatten. Ein Sieg brauchten oder ein Punkt. Ich werde mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, wie die mit 4-1 auf den Platz geschickt haben, ich in der Halbzeit aber trotzdem raus musste. Trotzdem dann so das Gefühl hatte, okay, jetzt hat man was dafür getan und war in den 2 entscheidenden Spielen nochmal am Platz.
Also du bist Teil des Aufstiegs.
Würde ich schon so behaupten.
Ja, sehr gut, ja, ich glaube, das ist also. Im Sommer kam dann Lukas Kwasniok als neuer Trainer, der ja systemisch ein bisschen anders denkt als die Trainer davor, nennen wir es mal so. Du hast in Interviews gesagt, die Vorbereitung war gut. Ab wann hast du gemerkt, es wird jetzt ein bisschen enger irgendwie?
Ich habe das ziemlich schnell gemerkt eigentlich, weil ich habe eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt. Mir fällt jetzt kein Spiel ein, wo ich irgendwie irgendwas falsch gemacht hätte oder wo ich nicht gezeigt habe, dass ich unbedingt will. Weil jeder, der mich kennt, ich habe das auch schon oft gesagt, der weiß, wie ich bin. Auch wenn ich nicht spiele oder irgendwie außen vor bin, dann bin ich trotzdem mit Herz dabei und gebe trotzdem alles. Und dann kamen die ersten Spiele, Regensburg, Pokal, dann kam das erste Meisterschaftsspiel in Mainz, noch ein Spiel, glaube ich, und da war ich nur im Kader, habe nichts gespielt. Und da habe ich schon signalisiert, okay, vielleicht wäre besser zu gehen. Und dann kam halt eben mit Gesprächen mit dem Trainer, war halt der immer, ich bin zufrieden mit dir, du machst das gut, was auch zu einem Zeitpunkt einfach so war. Muss ich auch so sagen, ohne dass es jetzt komisch klingt, aber ich habe alles gegeben, ich habe gut trainiert und dann kam halt der Zeitpunkt, wo man mir gesagt hat, schau heute, wenn alles passt, dann kommst du rein. Habe dann meine ersten Bundesliga-Minuten gemacht gegen Freiburg damals, bin beim 4-1 reingekommen, dann am Ende war schon ein bisschen zerfahren das Spiel, wie man so kennt. Habe jetzt nichts Besonderes gemacht, einfach Debüt war sehr schön für mich, ein weiteres Ziel in meiner Karriere zu erreichen. Und dann war ich beim Nationalteam, habe da auch einmal 90 Minuten gespielt, das dann gegen Österreich nochmal 20, 30 Minuten, vielleicht ungefähr so. War auch alles okay eigentlich, also jetzt nicht groß irgendwas falsch gemacht. Und dann bin ich zurückgekommen und dann war so, zack, vorbei, gefühlt so aus dem Nix. Und das war das erste Mal, wo ich so dachte, okay, ich habe es also nicht so verstanden, was ich jetzt genau falsch gemacht habe. Habe trotzdem weiter trainiert, weitergemacht, war 4-5 Mal nicht im Kader. War irgendwie unverständlich für mich zu dem Zeitpunkt, weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, ich komme, ich war jetzt schon ein halbes Jahr da, aber ich weiß, was ich in Graz geleistet habe. Ich weiß auch, was für ein Niveau ich gespielt habe. Und ich weiß auch, dass ich in der Champions League schon gute Partien gezeigt habe und das Niveau in der Champions League ist halt, wie in der Bundesliga, ist ja einer der Top-Ligen. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Und haben natürlich oft die Gespräche gesucht, warum ich nicht spiele, warum ich nicht dabei bin. Und ich glaube, es gibt ja auch öffentliche 2-3 Pressekonferenzen, wo der Trainer selbst sagt, dass ich das gut mache und dass es einfach gerade so ist. Und das ist eben dann auch, das ist der Fußball. Manchmal macht es einer gut, aber in dem Zeitraum waren wir richtig gut unterwegs mit Köln, muss man schon sagen. Die Spieler haben super gespielt und da hat er auch selbst gesagt, wie ich schon eben erwähnt habe, er macht's gut, aber es ist halt eben gerade so die Konstellation. Und ja, war natürlich schwer für mich zu akzeptieren, aber ich habe trotzdem weitergemacht und ich habe einfach, jeder, der mich kennt, ich gebe immer Vollgas, habe weiter trainiert, aber ich habe dann irgendwo gesehen, das macht keinen Sinn. Also irgendwann ist der Moment gekommen für mich, so jetzt muss ich mich entscheiden, ich will hier weg. Also ich muss spielen, ich will unbedingt spielen, weil ich will auch das Nationalteam nicht komplett verlieren. Und da habe ich halt das erste Mal, beziehungsweise nicht das erste Mal, ich habe davor schon natürlich gesehen, dass das vielleicht besser ist, dass ich einen Schritt mache, aber es eben ich gut gemacht habe und auch vom Trainer signalisiert wurde, bleib da, du kriegst deine Chance. Ja, dann nach Gesprächen mit Kessler, den ich auch wirklich sehr dankbar bin, das habe ich schon oft jetzt gesagt, auch in sehr vielen Interviews, der mir überhaupt die Chance geboten hat, dass ich hier bei jetzt Graz wieder in die Spur finden kann, dass er mich gehen lassen hat, weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich. Er macht sich ja auch damit ein Loch auf, weil ich ja einer der 2 Rechtsverteidiger war, muss dann natürlich nachbesetzen und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass er mir das trotzdem ermöglicht hat. In der Phase auch und der mir auch gesagt hat, schau Gazi, du hast das wirklich gut gemacht, du hast nie irgendwelche Probleme gemacht, weil es gibt, glaube ich, Spieler, auch andere Typen, die in so einer Phase vielleicht mal im Training härter dazwischen steigen oder einen anderen Spieler mal irgendwie backchecken. So bin ich nicht, so war ich nie. Bin auch froh, dass ich nicht so bin. Habe trotzdem alles wirklich professionell sauber weitergemacht und deswegen hat er gesagt, ich gebe dir die Chance, dass du einfach dich zeigst. Und ja, wie ich schon gesagt habe, bin sehr dankbar für die Chance. Mhm.
Letzte Frage zu dem Part, bevor wir mit einem kleinen Spielchen das Ganze ein bisschen auflockern. Es heißt so in Nerdkreisen, Kwasniok hat auf den Schienen außen gern ganz große Spieler.
Ja, da gibt es ja die Aussage mit dem, ich glaube, das war bei einer Pressekonferenz mit, die sind zu klein. Ist, ja, für mich nicht so sehr so nachvollziehbar, die Aussage noch immer nicht gewesen. Ich glaube, dass es das ein bisschen zu einfach macht, einfach. Natürlich hat jeder Trainer so seine Präferenzen, wer da spielt oder was für ein Spielertyp. Das war ja, keine Ahnung, da war ich ein bisschen am Schmunzeln, wo ich das gelesen habe, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist, wie ich schon gesagt habe, das ist Fußball. Ich bin jetzt keinem sauer oder sonst was. Zu der Zeit hat, glaube ich, Sepp vor mir gespielt. Der macht das wirklich gut, der macht das noch immer wirklich
Sebulonsen. Gut.
Sebulonsen. Genau, ja. Der macht das wirklich gut und der spielt auch da verdient. Auch ein großer Spieler, physisch starker Spieler. Und natürlich, glaube ich, war es trotzdem so, dass ich mindestens, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich spielen muss, sondern dass ich im Kader sein muss, weil es war wirklich nicht so schlecht, dass ich nicht dabei bin. Mhm. Also so habe ich das nicht empfunden. Mhm. Und da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen.
Passt. Wir lassen Köln hinter uns.
Ja.
Endgültig. Und der Andi übernimmt mit einem kleinen Spielchen.
Genau. Zur kurzen Auflockerung kommst du uns jetzt auch nicht aus und wir machen ein schnelles Entweder-Oder. Es folgen also mehrere Wortpaare und du musst dich immer für ein Wort entscheiden. Es geht darum, sich möglichst schnell für eine der beiden genannten Optionen zu entscheiden. Je schneller und intuitiver, umso besser. Also wenn ich zum Beispiel sage Hund oder Katze, sagst du?
Hund.
Sehr gut.
Genau. Schneller.
Schneller.
Sag ich. Ich sag schneller.
Alles klar. Wir beginnen mit Pressing oder Konter?
Pressing.
Bei Flutlicht oder bei Sonne?
Flutlicht.
Frühes oder spätes Tor?
Spätes.
Sprinttraining oder Taktikeinheit?
Taktik.
Anführen oder mitziehen?
Anführen.
Assist oder Rettungstat?
Boah. Assist.
Hoch oder flach?
Flach.
Derby oder Europacup?
Derby.
Bauchgefühl oder Plan?
Bauchgefühl.
Sommerpause oder Winterpause?
Sommer.
PlayStation oder Kartenspiel?
Boah, PlayStation, beides eigentlich.
Cevapi oder Schnitzel?
Cevapi.
Cevapi mit oder ohne Eiwa?
Mit.
Süß oder salzig?
Süß. Süß.
Mhm. Frühstück oder Mitternachtssnack?
Mitternachtssnack.
Früh schlafen oder lang zocken?
Lange zocken.
Insta oder offline?
Boah, schon Insta.
Sami Moratovic oder Otto Kitteschwili?
Ja, ich muss Sami sagen, sonst habe ich ein Problem.
Sehr gut. Südkurve oder Nordkurve?
Nordkurve.
Köln oder Graz?
Graz.
Wunderbar. Das war's auch schon.
Ja,
gut. Nordkurve war schon richtig.
So. Aber in Köln ist sie heute im Süden. Ne?
Genau. Gut.
Frank. Passt, ich übernehme wieder. Ja. Wieder Sturm heißt der nächste Punkt. Du hast gesagt, jeder weiß, wie viel dir der SK Sturm bedeutet. Als die Möglichkeit kam, leihweise zurückzukehren, wie schnell war die Entscheidung gefallen?
Schon schnell. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich wollte irgendwo hin, wo es ja ein bisschen, wo ich mich wohlfühle, wo es ein bisschen nach zu Hause sich anfühlt. Das ist ja hier ganz klar der Fall. Mhm. Hier muss ich mich nicht einleben, hier kenne ich alles. Ich kenne den Verein, ich kenne die Leute drumherum. Ich habe sehr viele Freunde hier und deswegen war das eine ziemlich schnelle Entscheidung.
Wie sehr hat sich dein Friseur gefreut, dass du wieder da bist?
Ich glaube, der hat sich auch sehr gefreut. Jetzt hat er wieder jede Woche einen neuen Stammkunden, einen neuen alten Stammkunden. Ja.
Tatsächlich jede Woche?
Ja, also Vorspielen.
Okay.
Also.
Ja.
Was war der erste Moment, als du wieder in die Kabine in der Merkur Arena gekommen bist? Was hast du da empfunden?
Boah, ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Ich habe ja mit Köln sogar ein Testspiel hier gehabt im Sommer im Stadion. Da habe ich mich schon sehr gefreut. Aber auch jetzt, ich habe sehr vermisst, diese rechte Seite rauf und runter zu laufen. Ich habe direkt Schimo gesagt, er soll mir unserem Zeugwart meinen alten Platz besorgen, egal wer da gesessen ist. Und dann habe ich mich wirklich unglaublich gefreut, wo ich wieder reinlaufen konnte. Mich hat es auch sehr gefreut, wie die Fans mich einfach begrüßt haben. Also da habe ich einfach gewusst, das war richtig.
Kurze Zwischenfrage, was mir da gerade einfällt. Ein bisschen hast du auf deine Rückennummer warten müssen. Ich glaube, ganz kurz beim Zurückkommen war es einmal die 18, so 18, zumindest auf dem Trainingsleiber. Jetzt hast du deine 22 wieder mit dem Umweg über die 44. Weißt du mittlerweile schon, wie vielen Sturmfans du ein Trikot hast zahlen müssen?
Nein, tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das erfahre ich dann offen. Am 11. sowas. Ja, mal sehen, wie tief ich in die Tasche greifen muss.
Okay, schauen wir mal.
Zwischen deinem Abschied und deiner Rückkehr bei Sturm ist bei Sturm extrem viel passiert. Ilzer weg, Säumel Meister, Ascher weg, Ingolic neu. War das von außen so surreal zu beachten, wie es sich für uns Fans zwischendurch angefühlt hat?
Boah, ich muss ein bisschen definieren jetzt.
Naja, für uns war es schon, also wir haben ein bisschen gefühlt, wie wir sitzen jetzt in einem Boot, wo wir das Ruder nicht in der Hand haben und das Boot fährt jetzt auf Stromschnellen zu und wir werden da jetzt ein bisschen hin und her geworfen. Plötzlich war so die Garanten des Erfolgs waren plötzlich alle weg. Dann hat man trotzdem noch einen Meistertitel geschafft. Dann ist nach einem durchwachsenen Herbst dieser Trainer weg. Dann kommt ein neuer Trainer, den holt man von einem Nachzügler aus der Liga. Es hat sich alles ein bisschen eigenartig eingefühlt für uns Fans. Wie war das von außen, wenn man von außen drauf geschaut hat?
Ich glaube, das ist ganz normal. Wenn du 4,5 Jahre oder ja sowas, war Ilza Schicker da, das Duo. Wenn dann auf einmal so viel passiert, dann ist das natürlich ungewohnt. Da gibt es bei anderen Vereinen, passiert das ja viel, also
öfter.
Genau, passiert nach einem Jahr mal ein Wechsel, nach zwei, nach drei. Und ich glaube, für die Sturm-Fans, sage ich jetzt mal, oder die Sympathie für Sturm haben, war das alles ein bisschen viel, weil das auf einmal vielleicht so war oder weil es einfach nicht normal war. Weil vieles, auch spielertechnisch über diese 4,5 Jahre jetzt, sage ich, da ist nicht viel passiert. Das war gefühlt, wie wenn du jetzt die gleiche Unterhose 4 Jahre an hast.
So, schönes Bild, ja.
Aber, und dann natürlich, ich glaube, dass ein Umbruch ist, das ist einfach normal. Das, glaube ich, sieht man halt. Und dass es nicht einfach ist, ist auch klar. Aber es ist, wie ich das jetzt empfunden habe, wo ich noch nicht hier war, es war ein bisschen zu schnell alles von auf medial und alles vielleicht ein bisschen zu schlecht geredet, weil wir stehen heute stand jetzt trotzdem auf Platz 2. Sind Salzburg ja auf den Spuren, sagen wir es mal so. Es ist ja eigentlich nicht mal so schlecht.
Mhm.
Also mich hat das, muss ich sagen, auch nicht genervt, aber so, ich habe mir gedacht, warum reden wir so schlecht? Weil allgemein, ich glaube, dass dieses Jahr die Liga nicht so stark vielleicht ist, wie sie war. Und für das stehen wir wirklich gut da trotzdem. Für das, wie viel passiert ist, wie viele Abgänge, Zugänge und wie der Umbruch ist ja schon da. Das kann man ja sagen. Und trotzdem stehen wir wirklich für das alles gut da. Und deswegen kann ich nur sagen, gibt uns Zeit oder gibt den Verantwortlichen noch ein bisschen Zeit und ich glaube, dass das alles seinen richtigen Weg finden wird. Und ich glaube, dass wir jetzt auch in den anderen Spielen gezeigt haben, jedes Spiel immer einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben, wenn es auch für viele nicht so schön war, alles wie oder was wir spielten, aber man muss schon sagen, wir haben weniger Tore bekommen, so dass wir gehen in kleinen Steps nach vorne und ich glaube, dass das wichtig ist. Mhm. Das ist alles noch drin natürlich.
Ich darf dich zitieren, ihr macht auch manchmal einen Schritt zurück.
Das stimmt. Ich glaube, dass ich, was man verstehen muss auch, wenn man als Spieler nach so einem Spiel vorm Interview steht, jetzt in meinem Fall auch, wenn du dich verletzt hast, dann sagt man oft mal Sachen so aus der Wut heraus, aber wenn du dann am nächsten Tag zum Training kommst, alles sachlich und mit den Videos und allem dir das ansiehst und siehst, okay, eigentlich war das nicht mal so schlecht, wir haben einfach nicht klar den Plan als Spieler vielleicht umgesetzt und das war auch der Fall in Tirol. Wir hatten wirklich, wenn man sich allein die Analyse ansieht, wirklich gute Chancen, ja, um dieses Spiel zu gewinnen. Und mit dem Herz natürlich, da stehe ich voll dahinter, mit dem, dass man wieder Herz spielen müssen, da bin ich 100% dahinter und das ist einfach so. Aber was diese taktischen Dinge angeht, denke ich schon, dass wir Schritt für Schritt nach vorne gegangen sind und ich glaube, dass da Fabio uns schon einen klaren Plan vorgibt, den wir auch umsetzen versuchen.
Mhm. Andi?
Ja, warum? Weil du das vorher angesprochen hast, wie es vielleicht auch oder medial es sehr oft kritisch gesehen wird, ist vielleicht, weil wir noch kein wirkliches Gefühl haben für diese Mannschaft jetzt, wie sie sich verändert hat und auch für die ganzen neuen Spieler. Du kennst das Team von früher, du kennst es natürlich auch jetzt, hast das kennengelernt. Wie unterschiedlich fühlt sich diese Mannschaft, dieses Gefüge jetzt an?
Boah, ich finde es jetzt nicht so viel anders, weil, ja klar, es sind Spieler gegangen, aber trotzdem hast du sehr viele Charaktere drin, die geblieben sind. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele neue Spieler seit ich weg bin gekommen sind, die aber trotzdem, ich habe vom ersten Tag mich wirklich sehr wohl gefühlt und mir ist jetzt nicht so vorgekommen, als würde ich in eine komplett andere Mannschaft kommen, sondern da waren wirklich Typen da, mit denen man genau gleich viel Spaß machen konnte, mit, ohne den Namen zu nennen, mit einem
Mika
oder mit einem Miko oder keiner, mit einem Gregor oder sonst wer. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich mache mit denen genauso Spaß wie mit denen, weil das einfach vom Typen her passen die genau gleich. Also die Mannschaft hat sich für mich nicht anders angefühlt. Es war für mich genau gleich. Und ich glaube, dass das von außen einfach ein bisschen mehr aussieht. Also danach aussieht, als ob alles anders ist. Aber ich bin da reingelaufen und habe mir gedacht, okay, die Mannschaft ist eigentlich genau gleich. Die Qualität ist da. Die ist jetzt nicht schlechter, sondern einfach, wir brauchen einfach so ein bisschen, bis das Rad wieder richtig ins Rollen kommt. Und wie ich gerade gesagt habe, wir stehen ja trotzdem gut da. Und wenn das richtig geölt ist, dann glaube ich, dann geht es richtig los. Mhm.
Von der viel zitierten Achse gibt es natürlich den Jon, der noch da ist. Es ist der Otto natürlich immer noch da. Du bist jetzt quasi wieder zurück. Aber wie siehst du auch die Hierarchie, beziehungsweise wie haben sie da auch die neuen Spieler eingefügt? Ist dieser Kern, hat sich der irgendwie verändert an Führungsspielern oder wer ist da jetzt neu dabei?
Jon ist ja ein bisschen neu mit seiner neuen Frisur.
Das stimmt, ja.
Jetzt ist er schneller,
nicht,
oder?
Nein, genau, er ist nicht erkannt. Aber ich glaube, dass ich von der Achse her, ja, der Jonis, ich glaube, dass man weiß einfach, dass Jon ein Führungsspieler ist am Platz. Healy ist da, auch wenn er vielleicht nicht so viel jetzt mitwirkt am Platz, aber einfach, er ist einfach sehr wichtig für die Mannschaft. Dann Kitty, also ich glaube, dass da schon Spieler da sind, die eine gewisse, ich sage jetzt, Aura vermitteln und zeigen, aber wir haben jetzt, ich will eigentlich ungern Spieler nennen, aber du hast jetzt mit Bertl einen erfahrenen Spieler dazu bekommen, der Erfahrung hat in Österreich. Ich glaube, das ist an oder wenn ich jetzt mich nenne auch, der die Liga kennt, der die Mannschaft kennt, den Verein kennt. Du hast Spieler da, die schon vorangehen können und die auch ganz klar den Verein oder den Sturmgeist, wie man so schön sagt, kennen und den vermitteln können den anderen Spielern. Also der Grundkern ist da.
Mhm. Ja, wieder kurz was.
Natürlich.
Du willst keine Spieler highlighten, ist klar, aber wenn wir dich nach einem Spieler fragen, sagst du uns dann was dazu? Audiokommentar, die Pressestelle wackelt mit dem Kopf, die sitzt nämlich auch im Studio. Wir würden uns natürlich für die Neuen schon ein bisschen interessieren, weil die haben wir ja noch nicht so oft gesehen.
Okay.
Ja? Und wir haben natürlich den ersten Auftritt von Gizo Mamageishvili gesehen. Wie fühlt sich der am Platz für dich an?
Boah, habe ich schon gesagt, ich rede wirklich ungern jetzt über Spieler. Ich glaube, wenn ich über Gizo reden würde, ich glaube, das hat er gegen Blau-Weiß gezeigt, dass er einfach ein Spieler ist, der schon sehr viel helfen kann, sehr viel Spielwitz mitbringt und glaube ich, sehr gut zu uns passt, weil einfach, ich vergleiche ein bisschen mit mir, er ist auch sehr verrückt, macht sehr viel Spaß, auch mit ihm am Platz zu stehen, ist immer sehr lustig, muss ich sagen, weil er auch sehr oft mal irgendeinen Spruch auf den Lippen hat. Er passt einfach rein, würde ich sagen. Ein sehr cooler Typ und sportlich, glaube ich, hat er gezeigt in seinem ersten Spiel, dass er uns auch sehr helfen kann.
Das Duo Gizo und Gazi.
Passt der Name nicht.
Können wir uns gut vorstellen. Und der zweite, wo wir gerne noch fragen würden, ist Ryan Fosso. Wie funktioniert der in diesem Kader für dich oder aus deiner Sicht ganz persönlich? Was meinst du da?
Auch ein cooler Typ. Er passt auch wirklich sehr rein. Der ist, glaube ich, er ist ein sehr, sehr harter Spieler. Hat mir schon zwei, drei Mal im Training einen mitgegeben.
Aha, okay.
Gefällt mir wirklich sehr. Ist auch ein sehr cooler Typ. Auch sehr viel Potenzial. Ich glaube, hat auch schon jetzt oft gezeigt in den Spielen. Wie auch schon bei Gizi. Ich glaube, was das Menschliche angeht, das ist das Wichtigste. Passen die sehr gut rein und sind auch noch junge Spieler, die noch ihren Weg vor sich haben und einen hoffentlich erfolgreichen Weg.
Cool, danke.
Ich will nochmal kurz zurückkommen auf dieses WSG-Spiel und den Nachgang. Da hat Fabi Ingolitsch dann in der kleinen Zeitung gesagt, du hast das auch schon kurz erwähnt, es ist ja auch intern dann sehr selbstkritisch aufgearbeitet worden und laut Fabi Ingolitsch hat man da mit drei Fragen gearbeitet, intern. Ich hätte ganz gerne Antworten von dir darauf, auf diese drei Fragen. Die erste ist, was sind unsere Stärken?
Ich muss ehrlich sagen, da würde ich eher jetzt passen, das zu sagen, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was eigentlich in der Mannschaft bleiben muss, weil wir da schon sehr klare Sachen angesprochen haben und ich eben finde, dass sowas nicht nach außen getragen gehört. Ich glaube, viele Dinge sieht man auch von außen. Das brauchen wir jetzt hier nicht kleinreden, aber es sind auch viele Dinge einfach, die einfach zwischen uns Spielern bleiben und die in der Kabine bleiben und die einfach nicht nach außen gehören. Wir haben das klar alles angesprochen. Jeder weiß, was zu tun ist, jeder weiß, wo er arbeiten muss oder woran er arbeiten muss und das ist ganz wichtig und das ist ein großer Punkt, an dem wir uns einfach halten müssen, dass Sachen, die in der Kabine passieren, einfach da drin bleiben und die nicht hier nach außen getragen werden.
Aber anders gefragt, war auch der Termin nochmal diese Aufarbeitung nochmal sehr wichtig, dass alle für diesen Weg sich committen quasi?
Ja, oder? Klar. Also, wie ich schon gesagt habe, du sprichst ja Sachen an, vielleicht die du normal nicht ansprichst. Die einzige Sache, was wir sagen kann, ist, dass die längste Videoanalyse ist, die ich je gehabt habe.
Okay,
so das Gespräch. Dann wirklich sehr, das sage ich euch, mehr sage ich euch nicht. Und da war es sehr sachlich, ohne irgendwie böse Sachen zu sagen, sonst was. Jeder gesagt, was, wie und was. Und jetzt glaube ich, seit diesem Tag gehen wir, also sind sehr viele positive Sachen passiert.
Sehr gut.
Mhm. Jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen über den Trainer reden. Fabio Ingolitsch ist mit 33 ein sehr junger Trainer im Profifußball und er hat angekündigt, überspitzt formuliert, dass der die starre Raute ein bisschen aufzubrechen und da ein bisschen mehr variabler die Mannschaft vielleicht aufstellen zu können. Wie merkst du das im Training konkret? Was ändert sich konkret in der Trainingsarbeit, um diese taktische Variabilität herzustellen?
Ich kenne ja Fabio sehr lange schon, von den Salzburger Zeiten. Ich weiß, wie er tickt. Was auch lustige, was heißt lustige, lustig ist nicht, Anekdote da ist, dass gegen Fabio habe ich ja mein Kreuzband gerissen.
Oh.
Was er mir auch gesagt hat, dass er seit dem Tag hat er nie wieder bei einer Spielform mitgespielt.
Also das heißt, diese schwere Verletzung ist damals gegen Fabio passiert.
Genau, im Training, da hat er mal mittrainiert. Ich habe ihn, okay, bin ihn angelaufen, er hat eine Körpertäuschung gemacht. Da macht er immer wieder gern mal, oder macht er Spaß gern mal über mich beim Training. Da ist das dann passiert. Da haben wir auch so eine kleine Verbindung durch das auch von damals. Er ist sehr ambitioniert, das merkt man im Training einfach. Er hat einen klaren Plan, den will er umsetzen, will uns zeigen, dass Fußball einfach sehr variabel ist, dass wir, klar, ganz klar dieses, was für mich einfach nicht neu ist, ich spiele mein ganzes Leben schon Pressing oder habe die Red Bull-Schuhe in mir und dass es nicht nur um das geht, sondern auch wenn wir den Ball dann haben, vielleicht mal ein bisschen mit Kopf zu spielen, auch mal nicht einfach den Ball nach vorne dann dreschen, sondern auch mal ruhig bleiben sollen, wenn wegspielen sollen aus dem Raum. Und ich glaube, dass er das uns ziemlich gut vermittelt. Ich glaube, dass er eine sehr gute Energie im Training hat. Jeden Spieler versucht zu pushen. Ihm ist egal, ob da jetzt, keine Ahnung, ein junger Spieler steht oder ein alter. Er versucht, aus jedem alles rauszuholen und alle gleich zu behandeln. Und ich glaube, dass er das bis jetzt schon ziemlich gut hinbekommt. Und an uns liegt es einfach, auch wenn es vielleicht für viele neu ist, das anzunehmen und also einfach seinen Plan umzusetzen. Und der hat ja auch jetzt, wenn wir die Defensive, wenn ich das jetzt anspreche, wir stehen ja viel kompakter da, kriegen weniger Tore. Und das ist so ein Punkt einfach. Ich glaube, dass er das schon gut hinbekommt.
Er wechselt ja, also jetzt wechseln ist übertrieben, aber es geht ja um einen möglichen Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette. Das hat er in Alltag relativ oft gemacht, also eigentlich extrem oft. Für dich als Außenverteidiger, ich meine, ich erwarte eine Antwort, die ich kenne, weil ich habe selber Außenverteidiger gespielt. Was ändert sich in deiner Rolle?
Es ist, auch wenn es nicht so wirkt von außen, es ist komplett, es ist ein großer Unterschied, ob du jetzt Vierer- oder Dreierkette spielst, weil in der Dreierkette als Schienenspieler bist du natürlich vorne auf der zweiten Stange offensiv und hinten auf der zweiten Stange defensiv. Also ist erstmal schon ein bisschen mehr Laufarbeit. Mhm. Du bist natürlich auch offensiver dadurch, gefällt mir auch natürlich. Was du in der Viererkette hast, ist halt, du hast eigentlich noch einen vor dir. So, du bearbeitest die Seite quasi nicht ganz allein, machst du in der Dreierkette jetzt auch nicht. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied. Und natürlich ist es, ja, wenn du jetzt die Woche mal Viererkette spielst, dann drei, du musst dich halt als Spieler, du musst sehr variabel sein, du musst dich darauf vorbereiten können. Aber ich glaube, dass wir das schon gut hinbekommen. Auch ich persönlich spiele gern Viererkette. Ich glaube, das weiß man auch allgemein, aber mir tut es jetzt auch nichts, wenn ich da auf der Schiene spiele. Also,
tun dir die zusätzlichen Meter nichts?
Nein, ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass ich gern mal den Meter mehr mache. Also.
Wenn wir jetzt auf die ganze Liga draufschauen, was muss aus deiner Sicht ein moderner Außenverteidiger in der österreichischen Bundesliga spielen? Weil es ist ja, du hast deine Rolle in deinem System und deine Position, aber du hast ja unterschiedliche Gegner. Wie ist die Rolle des Außenverteidigers in der österreichischen Bundesliga?
Ich glaube, dass physisch klar die Nummer 1 ist. Du musst wirklich sehr viel Meter machen können. Du musst defensiv stark sein. Aber also das ist für mich die Hauptpunkte jetzt, also im Defensiv, im Zweikampf jetzt, egal ob es offensiv oder defensiv ist. Mhm. Und du musst, glaube ich, vorne vorhanden sein, weil es ist nicht nur dieses Jahr so, es ist allgemein so und auch in anderen Ligen so. Der Außenverteidiger ist so ein bisschen der zweite Flügel oder der keine Ahnung, dritte, vierte Offensivspieler. Ich glaube, dass auch, was ich so mitbekomme jetzt allgemein oder auch wo ich weg war, mitbekommen habe, dass in der Liga auch schon sehr oft die Außenverteidiger mit vorne dabei sind, auch mal den entscheidenden Pass machen, das Tor machen. Und ein Außenverteidiger ist nicht nur ein Verteidiger, sondern auch ein Spieler, der mal den Unterschied machen muss.
Mhm. Wir haben vor kurzem gehört, die Außenverteidiger sind primär zum Verteidigen da, aber ich lasse das. Man sieht es ja, wenn man die Passquote von Emo Karic anschaut, die er in der gegnerischen Hälfte zusammenbringt, fast jedes Spiel, wenn er spielt. Also er hat immer relativ viele Bälle und viele Ballkontakte. Also Es muss relativ eine wichtige Rolle sein. Ingolic hat gesagt, er sieht ganz viele Spieler, die für seinen Spielstil perfekt sind. Ist das in diesem Kader so, aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall. Ich glaube, der Spielstil ist nicht groß anders. Wir haben ja davor auch gepresst, sehr intensiv gespielt und Sturm Graz stand jetzt alle Jahre für intensiven Fußball. Energie, und ich glaube, das sind so die Punkte, die den Verein einfach ausmachen und die viele Spieler von uns ausmachen. Wir sind intensiv oder müssen es werden, so. Aber das waren wir die letzten Jahre. Ich glaube, die letzten Spiele haben wir auch gezeigt, seit Fabio da ist, dass wir sehr intensiv spielen wollen. Energie hat uns auch immer sehr ausgezeichnet und du hast die Spieler dazu. Wir haben sehr schnelle Spieler vorne, wir haben physisch starke Spieler. Und das, wie ich auch vorher gesagt habe, muss einfach jetzt richtig gut zusammenfinden, was wir auch die letzten Spiele jetzt immer mehr gezeigt haben. Und mit ein bisschen Geduld, klar, im Fußball, Geduld ist so ein schweres Thema, hast du oft nicht. Aber mit dieser, ja, wenn wir die Geduld haben und so ein bisschen, wie man sagt, trust the process, dann glaube ich, dass das schon eine richtig gute Geschichte werden kann.
Das muss jetzt eine unvorbereitete Frage stellen. Du hast jetzt das Thema der Physis angesprochen und der körperlichen Bereitschaft. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich, wenn ich von außen drauf schaue, manchmal das Gefühl habe, dass nicht alle im Kader für diesen Spielstil physisch bereit sind, lachst du dann?
Dann sage ich dir, das stimmt nicht.
Okay.
In schönen Worten. Nein, weil das zeigt es ganz klar. Ich glaube, dass ich das sagen darf, dass wir gegen Blau-Weiß-Linz, glaube ich, das intensivste Spiel und die Saison gemacht haben. Mhm. Also unser intensivstes Spiel. Mhm. Und ich glaube, dass das zeigt, dass wir ganz klar es können. Mhm. Nur, was du dann ansprichst, vielleicht sieht es manchmal von außen nicht so aus, weil man vielleicht verunsichert war oder keine Ahnung wie was. Mhm. Aber was die Intensität angeht, jetzt, ich weiß ja, ich kenne ja meine Mannschaft, ich kenne ja meine Werte, ich kenne allgemein die Sachen, da ist das auf jeden Fall der Fall, dass diese Mannschaft mehr als physisch bereit ist, um nicht nur national, sondern international auf hohem Niveau mitzuspielen.
Okay, das hören wir natürlich sehr, sehr gerne. Magst du einen Punkt 8 machen, Andi?
Ja, ich hätte da vielleicht noch ergänzende Frage. Okay. Allgemein, weil es auch von Fanseite immer wieder Thema ist, du musst jetzt natürlich auf keinen Einzelnen eingehen, aber wer natürlich sehr viel Kritik abbekommt, ist die ganz vorderste Reihe. Also Tore von Stürmern war bei Sturm jetzt eher Mangelware in letzter Zeit. Und trotzdem, auch Fabio Ingolic war ja vor kurzem bei uns da, hat auch über die Spieler gesprochen und welche Qualitäten sie auch mitbringen. Wie nimmst du die Kollegen an vorderster Front wahr, wenn der Ball offensichtlich momentan einfach nicht rein will oder nur an die Stange geht für Maurice?
Ich hole jetzt mal ein bisschen größer aus oder ich nehme mal mehrere ins Boot. Ich glaube, dass das egal ist, ob du ein Stürmer oder ein Verteidiger bist. Ich mache es so, dass wenn ich mich nehme und in einem Spiel, keine Ahnung, 5-mal zum Flanken kommen und 5-mal die Flanke mir der erste Spieler wegschlägt, sind schlechte Flanken, dann okay. Aber ich weiß, dass ich, oder beziehungsweise die Leute wissen, okay, der Gazi bringt die eigentlich an. Oder ich kann es ja eigentlich. Dann muss man das ein bisschen so sehen, weil ich glaube, jeder unserer Stürmer hat Qualität. Die haben das oft genug gezeigt, bei den anderen Vereinen, wo die waren, oder eben auch bei uns. Aber halt einfach für einen Stürmer, glaube ich, wenn der eine Hütte macht mal, dann platzt so ein Knoten, dann geht's von alleine. Das hat man nicht nur bei uns, sondern allgemein im Fußball schon sehr oft gesehen. Und wir haben sehr viel Qualität vorne und ich bin mir sicher, dass jeder unserer Stürmer jetzt im Laufe der Saison, oder was sie auch schon machen, ich finde, dass unsere Stürmer das trotzdem gut machen vorne. Viele Leute sehen immer dieses, okay, der hat 2 Tore erst oder der macht keine Tore, aber in unserer Spielidee, da geht es auch sehr viel um andere Sachen, um das Anpressen, um die Wege zu machen. Vielleicht macht unser Stürmer einen Weg, der dann unserem Zehner das Tor ermöglicht, unserem Ausweger das Tor ermöglicht. Und ich glaube, dass man da oder wir jetzt anders darauf schauen als ein, keine Ahnung, als ein bei der Presse jetzt wäre oder sonst was. Und eben deswegen sage ich, das ist immer so, ja, das ist ein bisschen zwiegespalten jetzt. Mhm.
Das war immer unser Verteidigungsplädoyer für die Wege, die Sidi Chatta geht.
Weil zum Beispiel, gesagt, ja.
Manchmal hat der halt Räume aufgemacht, in denen dann Mika Bereth aufgetaucht
ist. Hat er auch Andi Schicker betont im Interview mit uns zum Beispiel. Genau, wenn wir abschließend vielleicht noch einen Blick voraus machen, deine Leihe läuft ja leider nur bis Sommer. Der Vertrag in Köln bis 2028. Wie gehst du mit dieser Situation um? Lebst du jetzt eigentlich nur im Hier und Jetzt oder denkst du ehrlicherweise schon ein bisschen auch an den Sommer?
Ach, ich muss sagen, ich denke gar nicht gerade an den Sommer. Natürlich bin ich mit dem Plan hierher gekommen zu spielen, wieder in den Rhythmus zu kommen und zu zeigen einfach, was ich kann. Und dann eben, ich will natürlich mich auf den höchsten, ja, auf der höchsten Bühne oder der größten Bühne zeigen. Das ist natürlich was ganz Klares. Aber jetzt derzeit bin ich voll wirklich auf mich fokussiert und oder beziehungsweise auf das hier fokussiert. Ich will unbedingt erfolgreich mit Sturm spielen. Schöne Zeiten hier haben, mich zurückbringen in die Spur und was dann im Sommer passiert, muss ich mir natürlich dann früher anschauen, die letzten ein, zwei Monate, okay, ist jetzt eh nicht mehr so lang, aber derzeit will ich einfach nur wirklich, ist die Hauptpriorität natürlich fit zu werden, was die Woche hoffentlich passiert und mit Sturm so erfolgreich, wie es nur geht, zu spielen.
Das heißt dann in einer Zielsetzung definiert für das Frühjahr was?
Für dieses Frühjahr jetzt mit Sturm.
Ja.
Ja. Ich mache hier keine Ansagen jetzt Richtung Meisterschaft oder sonst was. Ich glaube, das war immer oder hat uns immer ausgezeichnet, dass wir den Ball flach gehalten haben. Und wenn es in den letzten Spielen dann so weit ist, dass wir sagen können, okay, jetzt schnappen wir uns die Salzburg oder wer auch immer vorne steht, dann werden wir das auch machen, wie wir es auch die letzten Jahre gemacht haben. Aber so lange sind wir Sturm Graz und die Gejagten sind noch immer und werden es auch bleiben, ist Salzburg.
Neben den Zielen mit Sturm könnte sich noch ein anderes für dich ergeben. Du hast schon vorher kurz über das bosnische Nationalteam gesprochen. Für die geht es ja tatsächlich auch noch um die Qualifikation für die WM und für dich ja ein bisschen da wieder in dieses Team reinzufinden. Wie siehst du die Lage rund ums Nationalteam eigentlich?
Boah, ich will unbedingt zurück. Ich glaube, dass mir das jetzt auch nicht so gut gekommen ist. Für die Einberufung. Hoffe aber trotzdem, dass ich irgendwie noch die Chance bekomme, dass ich Sonntag hoffentlich hinbekomme zu spielen wieder, weil mir das wirklich sehr wichtig ist. Ich glaube, wir haben eine große Chance. Wir spielen ja gegen Wales, danach kommt Italien. Aber ich glaube, dass bei uns zu Hause dann auch alles möglich ist, wenn du drüber kommst über Wales. Das haben wir schon sehr oft bewiesen und mein Traum war das immer, fürs Nationalteam zu spielen und der Traum ist noch immer da. Ich genieße das jedes Mal, wenn ich das Trikot anziehen kann und deswegen gebe ich wirklich alles dafür und will so schnell wie möglich wieder da sein.
Und bei Italien war es mir ja, dass sie die eh nicht so leicht und mit WM-Qualifikation, ne?
Nein, das ist nicht die größte Stärke. Ja. Sturm Graz scheint grundsätzlich ein guter Boden für bosnische Außenverteidiger zu sein oder Defensivspieler zu sein.
Ne? Sieht so aus, ja. Nicht sieht so aus, ist so, glaube ich.
Ja. Ja. Also wenn es noch ein paar gibt, dann also machen wir Druck bei uns größer.
Allerletzte Frage. Wenn du einem jungen Fußballer, der jetzt gerade in der Akademie ist und so richtig durchstarten will, einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
Ratschlägen ich sage es so immer so einfach gesagt und das hört man wirklich sehr oft, aber so dieses auch wenn es mal schwere Phasen gibt, wo man nicht spielt, wo es vielleicht keinen Ausweg gibt, gibt es immer dieses der hart arbeitet, der wird vom Glück oder sagen wir es mal so manchmal auch belohnt. Ich glaube, ich bin das perfekte Beispiel für das Ganze. Ich habe in meiner Karriere sehr oft Rückschläge gehabt, wo es oft keinen Ausweg gab, aber ich habe mir das Glück gearbeitet, einfach mit meinem reinen Herz einfach immer bei der Sache geblieben und nie irgendwie irgendwas Schlechtes irgendeinem anderen versucht zu wünschen oder in die Richtung zu gehen, sondern einfach ganz klar mein Plan weiterverfolgt, Gas gegeben und am Ende wirst du für das Ganze belohnt, bin mir ganz sicher.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Damit sind wir auch am Ende angelangt. Das war Ausgabe 192 von Black FM. Gazi, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke
für euch. Deine Einblicke und ausführlichen Antworten. Und alles, alles Gute für die nahe und entfernte Zukunft.
Dankeschön.
Wir sagen natürlich auch Danke für eure Zeit und fürs Zuhören und natürlich auch heute wieder ein ganz großes Danke an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Ja, es geht direkt weiter für den SK Sturm. Am kommenden Wochenende wird der Grunddurchgang in der Liga abgeschlossen mit dem Heimspiel gegen Altach am Sonntag um 17 Uhr und dann geht es auch gleich direkt los mit der Meistergruppe. Die Zweier, das vergessen wir auch nicht, ist am kommenden Freitag um 18 Uhr beim FAC im Einsatz und das Frauenteam spielt nach der Länderspielpause dann wieder am 14. März in Neulengbach. Wo auch immer der SK Sturm spielt, wir werden ganz genau drauf schauen und im Stadion gilt sowieso immer volle Unterstützung und nur ein Motto, das lautet alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend, auf alle Fälle bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.